und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir in Berlin ist wieder der Fred. Fred, hallo, grüß dich.
Grüße, lieber Basti. Wie geht's, wie steht's?
Ja, gut geht's. Schönes Wetter haben wir.
Oh ja.
Und ich durfte heute ausschlafen in Anführungszeichen, also eine Dreiviertelstunde länger als sonst. Heute ist ja hier Herren-Vatertag.
Genau.
Und da wurde mir eine Dreiviertelstunde zugestanden und ich fühle mich auch maximal erholt
und freue mich sehr gut
auf unser Gespräch. Wie geht's dir?
Auch ebenfalls gut. Das Wetter ist geil. Ich fahre nachher noch zu meiner Freundin in den hohen Norden und werde da ein bisschen die Natur erkunden und zumindest heute. Und wir sprechen heute über einen Film, passend zum Männer- und Vatertag, ein Film für Männer, ein Film über Väter, über einen Vater. Ich finde, es passt eigentlich, oder?
Irgendwie so ein bisschen, das passt ja eigentlich ganz gut.
Nur, was das Wetter angeht, wir haben hier draußen Sonnenschein und blauen Himmel mit ein paar kleinen Wölkchen, während ich weiß nicht, ob man in diesem Film überhaupt jemals Himmel gesehen hat.
Wenn dann es nur Wolken verhangen, ja.
Wolken verhangen und auch noch ganz wenig irgendwie draußen am Tag gefilmt. Ein dunkler Film, ja.
Genau, bevor wir aber euch verraten, also für die, die den Titel dieser Folge nicht gelesen haben, was wir heute besprechen wollen, Fred, hast du denn irgendwas Schönes gesehen? Was gab es bei dir, irgendwas Spannendes, was du die letzten Tage so gesehen hast? Gibt es irgendwelche Empfehlungen?
Kleiner Streaming-Tipp ist Der unsichtbare Gast. Ist jetzt kein krass genialer Film, aber ein spanischer Thriller. Sehr schön gemacht von Paul Oriolo oder so ähnlich heißt der Regisseur. Kann man sich mal anschauen, wenn man ein bisschen Hochspannung möchte. Aber jetzt im Zusammenhang mit dem Film, den wir heute schauen, poppten bei mir nochmal die Paul Newman-Filme auf oder einige davon. Und neben den Klassikern, zum Beispiel mit Robert Redford zusammen, Butch Cassidy und Sundance Kid, ein absolut großartiger Film, und Der Clou, ein Film, den ich auch absolut geliebt habe, fühle ich mich auch gleich eher an einen alten Paul Newman erinnert, 10 Jahre vor dem Film gedreht, den wir heute besprechen, und zwar Nobody's Fool mit Bruce Willis und Melanie Griffiths zusammen. Ein wunderschönes Stück.
Ja, den habe ich als Kind sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Auch gute Erinnerungen dran. Das könnte man sich mal merken und auf unsere To-Do-Liste mal schreiben.
Da können wir mal drüber reden, genau.
Ich hätte ganz gerne noch das Zitat aus unserem Vorgespräch. Wir hatten im Vorgespräch das kurz schon erwähnt. Da hatte mich Fred darauf aufmerksam gemacht, dass es die Szene gab. Und
Melanie Griffiths triggert da Paul Newman ein bisschen an, zieht ihre Brüste blank. Und ich kann nur sagen, vor Paul Newman würde ich auch blank ziehen. Alles, was er, dem gebe ich alles, was er möchte. So ein hübscher Mann.
Ich lasse das jetzt einfach so stehen und kann jetzt zumindest beipflichten. Ich sehe sehr gerne Paul Newman und es war auch ein schöner, es war irgendwie schön. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste, dass er mitspielt, aber als ich ihn dann gesehen habe, die Präsenz dann gespürt habe, war ein tolles Gefühl. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe in der letzten Zeit recht wenig Film gesehen. Turbulente Zeiten gerade. Aber ich habe auf Empfehlung der Kollegen von Deep Red Radio mir diesen Science-Fiction-Film Aniara angeschaut.
Ja.
Mir wurde der so ein bisschen verkauft, so 70-Style Science-Fiction-Film. Dem ist überhaupt gar nicht so. Also der Film tut weh in der Magengrube. Also das ist schwere Kost. Schwer zu verdauen, nicht explizit, sondern das ist wirklich ein sehr bedrückendes Kammerspiel im Weltall. Und Empfehlung, es ist, glaube ich, gerade noch aktuell bei Amazon für 1 Euro leihbar. Für die, die sich gerne mal Nachmittag versauen wollen oder abends versauen wollen, möchte ich diesen Film empfehlen, denn mit einer guten Laune verlässt man den Film auf jeden Fall nicht. Ist allerdings trotzdem sehenswert. Schöne Parabel auf unsere Gesellschaft.
Die Bilder sehen großartig aus. Ansonsten habe ich den Film überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bevor du mich über deine Facebook-Posts davon hast wissen lassen.
Das ist übrigens sehr witzig, dass du sagst, dass die Bilder sehr schön sind. Dieser Film versucht tatsächlich, keine schönen Bilder zu entwickeln, also keine ästhetisch tollen Bilder.
Okay, was heißt der Film schön, interessant sehen sie aus, okay.
Der Film versucht, so unprätentiös wie nur möglich zu sein, um tatsächlich den Fokus komplett auf die Story und die zwischen den Zeilen halt zu lenken. Aber das wäre vielleicht für eine Besprechung, wäre das vielleicht auch mal interessant, das mal hier genauer zu analysieren. Aber das ist mir da halt beim Sehen halt ganz besonders aufgefallen. Die Entscheidung von dem Regisseur-Duo zu sagen, nein, das soll eben halt nicht schön aussehen, sondern es soll halt auch wehtun. Und da sind halt auch ein paar sehr gewagte Kameraeinstellungen dabei, die aber trotzdem zielführend sind.
Okay, gut. Ich sehe hier ein paar Shots aus dem Weltraum mit Raumstationen und ähnlichen und die finde ich doch als Sci-Fi-Fan.
Das
erstmal, die triggern mich und sehen schön aus auf den Fotos.
Macht aber nicht mal ein Prozent von dem Film aus.
Ja, okay. Genau. Also Empfehlung von dir, Aniara.
Aniara mit einer kleinen Einschränkung halt, ist halt doch, steht ganz schön auf dem Magen.
Okay. Genau.
Was hingegen nicht auf den Magen geschlagen hat, ist der Film, den wir heute besprechen wollen.
Ja, ist allerdings auch kein Sonntagnachmittags-Disney-Familienfilm.
Das stimmt. Fred, über welchen Film sprechen wir denn eigentlich?
Road to Perdition.
Genau. Für die IBM-Kollegen unter uns, Anfang der 90er gab es so einen IBM-Klassiker, Die Straße der Verdammnis. Ist hier nicht ganz korrekt übersetzt, also es müsste dann, wenn dann heißen, Straße zur Verdammnis, das wäre hier die richtige Übersetzung, aber ist mir eingefallen, als ich hier ein bisschen Recherche betrieben habe, Mensch, da gab es doch diesen Song, die Straße der Verdammnis von Dorsetshire. Also an alle EBM-Nerds da draußen, hört euch den Klassiker mal wieder an, auch wenn das mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat, denn der Song kam vor dem Film raus, aber nach der Graphic Novel.
Wollte gerade sagen, es gibt ja, der Film basiert auf einer Graphic Novel und Perdition, genau, hat hier ist ein Wortspiel, weil einerseits ist das der Ort, wo die Hauptdarsteller, die Protagonisten hinfahren, ist nennt sich Perdition und gleichzeitig ja Verdammnis, Untergang, was auch immer Perdition jetzt genau also in der Richtung bedeuten soll, passt halt auch. Der Weg führt dahin.
Kommen wir erstmal ganz kurz zu den Hard Facts. Der Film ist von 2002 vom Regisseur Sam Mendes und ist mit einer Lauflänge von 117 Minuten gut dabei. Der Film hat ein Seitenverhältnis von 2,35 zu 1, ist anamorphisch gedreht auf 35 mm Film von Kodak und mit Panavision-Kameras und anamorphen Panavision-Objektiven gedreht. Genau. Sehr klassisch, sehr oldschoolig. Das ist bei dem Kameramann ja auch überhaupt gar kein Wunder. Conrad L. Hall ist hier für die Kameraarbeit verantwortlich gewesen. Der hat ja auch schon Butch Cassidy und The Sundance Kid gemacht. Der hat den Marathon-Mann gemacht. American Beauty hat er auch schon gemacht. Tequila Sunrise. Wir werden noch zu sprechen kommen auf ihn und seine Arbeit.
Ja.
Aber er ist kurz nach Anschluss der Dreharbeiten, kurz im Anschluss zu den Dreharbeiten ist er verstorben. Und das wollte ich hier nochmal mit erwähnt haben. Genau.
Soweit. Aber man kann gleich sagen, die Arbeit an diesem Film war so grandios, dass er postmortem da noch.
Ja, das hat er. Er hat posthum den Oscar bekommen. Das ist korrekt. Das wollte ich auch nicht unterschlagen.
Aber kann man gleich mal sagen, dieser Film ist auch von der Kameraarbeit wahnsinnig gut und sieht super großartig aus.
Genau, da komme ich auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Da habe ich doch ein paar Notizen gemacht beim Schauen des Films. Das Ganze ist eine Studioproduktion und zwar von 20th Century Fox und unter einer Mitproduktion von DreamWorks. Das heißt also, Steven Spielberg hat hier natürlich auch wieder einen Einfluss. Und da können wir vielleicht was zu dem Hintergrund sagen. Wir hatten es ja schon gesagt, der Film beruht ja auf einer Graphic Novel. Und hast du das auch gelesen?
Ich habe die Graphic Novel nicht gelesen, aber ich habe gelesen, dass er auf einer solchen beruht. Und ich habe aber nichts weiter sonst, kein Wissen weiter über diese Graphic Novel, warum gerade die jetzt zur Vorlage genommen wurde, ob die irgendwie einen bestimmten guten Ruf hat, ist mir so noch nicht untergekommen.
Okay, ich hatte so ein bisschen die Doku hatte ich gesehen, die ist der DVD mit beigefügt und der Sohn von Richard D. Zanuck, der ja auch fast bei allen Spielberg-Produktionen mitgemacht hat, der Dean Zanuck, der hat die auf seinem Schreibtisch liegen gehabt und fand die toll und hat die doch gleich mal seinem Vater mal zugeschickt. Und der fand die auch gut und da hat er sich gesagt, Mensch, davon muss ich doch mal dem Steven erzählen. Und der Steven hat gesagt, lass mal machen, das ist gut. Haben wir schon einen Regisseur? Und da sagte dann der Zanuck, Mensch, der Mendes, der ja den American Beauty gemacht hat und den Oscar da bekommen hat, der hat schon länger nicht gemacht, lass mal den anhauen. Ja, das ging dann eigentlich relativ schnell. Mendes hat sich das angeschaut, hat gesagt, das machen wir, das läuft. Und dann hat man hier ein Team zusammengestellt, wo ich wirklich sagen muss, also das ist wirklich von vorne bis hinten, alles, was vor und hinter der Kamera stand, die Creme de la Creme. Also hier durften sozusagen die größten Künstler, die das Hollywood-System ausgespuckt hat, hier zusammenarbeiten, von jung bis alt, alles mit dabei gewesen. Den Kameramann haben wir ja schon mit hervorgehoben, aber wir haben hier auch hervorragendes Production Design, Dennis Gessner, Art Direction, Richard L. Johnson, die Set-Dekoration, Kostümdesign mit dem Albert Wolski, das sind wirklich ganz, 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 ganz viele Sachen mit dabei. Die Musik, Thomas Newman, auch nicht unbekannt, hat ja auch schon vorher bei American Beauty mitgemacht. Da sind so viele Leute mit dran beteiligt, die in den letzten 40, 50 Jahren Hollywood-Geschichte mitgearbeitet haben. Dass es kein Wunder ist, dass dann halt so ein sehr ästhetischer Film draus geworden ist, der der Graphic Novel auf jeden Fall gerecht wird. Denn der Film hat ja auch eine sehr schöne Bildsprache, wunderbar fotografiert. Und er folgt hier definitiv dem ganz traditionellen klassischen Motto Show Don't Tell. Fred, magst du kurz zusammenfassen, um was geht's denn eigentlich in Road to Perdition?
Das tue ich für dich und ich mache das so knapp, wie es geht, denn die Handlung ist so komplex, dass ich das, dass wir da schon allein Stunden drüber reden können. Und zwar in den 30er Jahren in Amerika lebt Michael Sullivan in der Zeit der großen Depression mit seiner Familie in einem bescheidenen Wohlstand. Nur wissen seine Frau und seine beiden Söhne nicht, womit ihr schweigsamer Vater sein Geld verdient. Er arbeitet als Killer für den Gangsterboss John Rooney. Doch dann wird Sullivans älterer Sohn Michael Jr. eines Nachts Zeuge, wie sein Vater einen Job erledigt. Und Zeugen kann Rooneys Clan nicht gebrauchen. Und daraufhin folgt eine Odyssee mit Toten, mit einem Roadtrip durch die Staaten, durch eine kleine Ecke der nördlichen USA. Wie wir vorhin schon sagten, mit Endziel einem Ort namens Perdition, ein Haus am Michigansee, wo man glatt hinziehen möchte, wenn man den am Ende sieht, in einer kurzen Sequenz so schön aussieht, dass man glatt hinziehen möchte. Ja, und ja, eine wunderbar porträtierten Gangstermilieu, finde ich.
Ja, also ich habe es auch so als Roadmovie, Schrägstrich Drama, Schrägstrich Gangsterfilm so abgespeichert bei mir, um das so einzuordnen. Ich nehme mal stark an, für irgendwelche Kategorien wird man wahrscheinlich dem Ganzen einfach den Anstrich Drama einfach nur geben. Aber das reicht mir schon völlig aus, um das einzusortieren. Ja, soweit ganz gut. Das trifft eigentlich ganz gut, die Zusammenfassung. Und
danke.
Da können wir uns dran abarbeiten. Ganz kurz, was war denn eigentlich deine erste Begegnung mit dem Film? Kanntest du den vorher schon? Oder?
Ja, ich habe, ich weiß nicht mehr, ob ich American Beauty vorher gesehen hatte, aber auf jeden Fall habe ich Road to Perdition im Kino gesehen und wollte ihn unbedingt auch sehen. Der war damals schon hoch gelobt und Paul Newman ist einfach jemand, den möchte man gern sehen und ich bin auch froh, dass ich den wenigstens in diesem Film Kino gesehen habe. Ich glaube, ich habe sonst im Kino keinen Paul Newman erlebt. Nicht zumindest mit der, als der jeweilige Film rauskam. Und ja, Sam Mendes war mir vielleicht ein Begriff wegen American Beauty, da bin ich mehr sicher. Aber Paul Newman, Tom Hanks, düsterer Gangsterfilm, hochgelobt, wollte ich sehen, bin ich rein ins Kino. damals 2002. Ich konnte mich jetzt beim Schauen, erst beim Schauen wieder an viele Sachen erinnern. Es ist nicht so, dass wahnsinnig viel hängen geblieben ist. Was hängen geblieben ist, auf jeden Fall diese unglaublich wunderbare, düstere Atmosphäre. Und das, ja, dass er das Prädikat wertvoll verdient hat.
Mhm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Film vor Jahren schon einmal gesehen habe. Da war ich mit meiner damaligen Freundin gerade im Urlaub in England. Da waren wir in London. Und auf dem Hotelzimmer lief dann dieser Film. Nur, dass ich nur die letzten 5 Minuten gesehen habe, wie ich jetzt beim Sichten dieses Films festgestellt habe. Und ich hatte mir den Film, glaube ich, vor 4 Jahren gekauft und seitdem lag der auf meinem Stapel. In dem Fall ja dann komplett ungesehen. Das heißt, ich habe den wirklich erst noch aus der Hülle noch rausgenommen, also die Umverpackung noch abgemacht und habe den tatsächlich jetzt vor 2 Tagen das allererste Mal richtig komplett gesehen. Und ja, das hat mich sehr gefreut und es war eine sehr schöne Erfahrung, dass ich so eine Perle hier nochmal nachholen durfte. Das hebe ich mir dann noch fürs Feedback noch gerne auf. Genau, und ich hatte meinen Spaß. Ich habe mir auch so ein paar schöne Notizen gemacht. Und im Vorgespräch hatte ich schon gesagt, der Sam Mendes, der ist ja ein Theaterregisseur. Und ich fand natürlich die ganze Geschichte ja auch mit Mendes, wie der in die Staaten gekommen ist und dort Regie gemacht hat für Filme, fand ich ganz witzig, weil Wikipedia steht einfach nur da und dann hat Steven Spielberg ihn mit rübergenommen. Ich denke mir einfach so, Spielberg ist halt mal drüben, macht ein paar Ausflüge, London, geht mal ins Theater, guckt sich eine Vorstellung an, sagt so, der das gemacht hat, solche Leute brauchen wir drüben. Geht nach der Vorstellung ins Büro, sagt, Sam, du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt rüber, wir müssen hier ein paar Filme machen, ich habe große Sachen vor. Mhm. Und genauso passiert das halt auch. Und bei dem Film habe ich, weil ich ihn gesehen hatte, ich das Gefühl, so hätte ich mir gewünscht, dass Steven Spielberg seine Filme weitermacht. Also genau so halt, was ich hier gesehen habe. So kommt mir es vor. Also ich habe auf jeden Fall, ich spüre die Hand von Steven Spielberg, die spüre ich in diesem Film, nur dass das eben halt irgendwie besser ist. Also ich finde, Spielberg hat im Laufe der Jahre so seine Brillanz verloren. Der glänzt nicht mehr so. Er hat aber auch nie Ecken und Kanten. Er ist immer so selbstgefällig. Er ist beliebig geworden. Das ärgert mich auch ein bisschen. Ich finde, was heißt ärgert? Ich finde es schade. Ich finde es wirklich sehr schade.
Ja.
Aber Sam Mendes holt da hier ganz viel raus. Und man merkt halt auch, dass der Fokus hier, auch wenn wenig Dialog drin ist, ganz klar so dieses klassische Theater-Drama gelegt hat. Also es geht los mit in der Liebe Vater und Sohn, die eben halt nicht funktioniert. Das heißt also Enttäuschung, Wut, Zorn, Eifersucht, ganz wichtiges Motiv, die dann zu Verrat führt. Verrat führt zu Tod.
Wir sind jetzt bei der Vater-Sohn vom Gangster-Boss John Rooney zu Daniel Craig. Dem anderen Rooney, ich weiß gerade nicht, wie er heißt im Film, aber die Liebe zwischen Gangster-Boss und seinem Sohn. Weil wir haben ja noch eine andere Vater-Sohn-Beziehung, deswegen wollte ich das.
Ja, genau. Mir ging es erstmal nur um die Themen, die ihr verhandelt, dann kommen wir ins Detail. Und Verrat folgt Tod und daraufhin dann Rache, die dann aber auch wieder nur im Tod enden kann, um dann sozusagen zur Erkenntnis zu kommen. Wir haben also sozusagen einen schönen klassischen traditionellen Bogen, der da halt gefahren wird. Und genau. Wir können uns ein bisschen durch den Film durchhangeln, da können wir vielleicht auch die ganzen Details ein bisschen besprechen. Der Film wird auch wunderschön eröffnet, sehr, sehr, sehr schöne, starke, stimmige Bilder, so ein entsättigter Look, so ein Bleached Bypass Look. Und da kommt dann die Musik von Thomas Newman noch mit dazu und das saugt einen schon in diese Welt, schon mit ein in diese kalte Welt, gerade die Zeit der großen Depression, wo auch die ganzen, die Stimmung, die ja davor herrscht, dann eben halt auch mit aufs Filmbild übertragen wird, auch durch Set-Design ganz toll gemacht. Und wir kriegen hier in den ersten 20 Minuten so einen Einblick, wo uns der Film eigentlich hinschicken will, also die Figurenkonstellation.
Die wird da schön aufgebaut, dass dieses Verhältnis von Gangster-Boss-Vater zu Gangster-Boss-Sohn zu Michael Sullivan als so eine Art, als rechte Hand vom Gangster-Boss und Ersatz, so ein bisschen Ersatzsohn, wo dann eben Spannungen sind, im Ranking zwischen dem echten Sohn und Tom Hanks als Ersatzsohn wie da eigentlich also das Verhältnis zum Gangsterboss und wo der Sohn, der echte Sohn als ein bisschen inkompetent und unbeherrschbar rüberkommt und später dann auch zurechtgewiesen wird vor der versammelten Gangstermannschaft. Und dann natürlich Tom Hanks Verhältnis wiederum zu seinen Kindern, dass er sehr kalt ist. Zu seiner Frau, wo eigentlich nur in wenigen Bildern so ein bisschen, also auch sehr unpersönlich irgendwie das Verhältnis ist zwischen denen.
Da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Ich hatte mir das Bonusmaterial angeschaut auf meiner DVD. Hm. Und da sind die ganzen geschnittenen Szenen mit dabei. Und tatsächlich ist am Anfang eine Szene mit dabei, eine erweiterte Szene, wo man sieht, dass die beiden doch sehr nah beieinander sind. Die ist dem Ganzen aber zum Opfer gefallen, der Schere.
Okay, genau. Die, genau, im Film, was übrig geblieben ist, kann man sich vorstellen, dass die schon, sich schon sehr mögen. Aber wenn jemand sagen würde, oder wenn eine andere Szene gekommen wäre, die gezeigt hätte, dass die beiden sich streiten oder vielleicht sich entzweit haben, wäre das genauso plausibel nach dem, was man im Film sieht. Also so ein, es hätte auch nur eine oberflächliche Zuneigung sein können. Da sieht man nicht viel, wie das Verhältnis ist und auch zu den Söhnen, wie gesagt, vor allem am Anfang ist halt kalt und unnahbar. Die wissen mit ihrem Vater nicht viel anzufangen und darauf baut der Film natürlich auf, indem dann ein Roadmovie draus entsteht aus der Flucht oder dem Rachefeldzug von Tom Hanks aka Michael Sullivan mit seinem verbleibenden Sohn und die sich dadurch dann näher kommen und man so eine Vater-Sohn, typische Vater-Sohn-Geschichte hat, wo da eine Beziehung entsteht.
Um es kurz zusammenzufassen, also Connor Rooney, der Sohn hier von John Rooney, gespielt von Paul Newman und Daniel Craig, der ist eifersüchtig auf Tom Hanks. Und entschließt sich dann kurzerhand, Tom Hanks in eine Falle zu schicken, wobei er sozusagen dort getötet werden soll. Und dann will er noch die Familie noch von ihm noch umbringen. Und ja, das Ganze gipfelt dann darin, Tom Hanks kommt aus der Falle halt raus, kommt nach Hause und findet dann seine Frau und seinen jüngsten Sohn tot, während sein ältester Sohn ein bisschen zeitverzögert ankommt, das Ganze allerdings mehr oder weniger mit ansehen musste. Und Daniel Craig hat davon aber nichts mitbekommen, dass er das gesehen hat. Nur gibt es dann halt noch einen Zeugen. Und jetzt sind die beiden erstmal auf der Flucht. Und Tom Hanks will erstmal rausfinden, wie komme ich jetzt zur Sache her und versucht in Chicago wieder Fuß zu fassen. Dann haben wir die Reise nach Chicago. Und da gab es so einen Shot. Da fahren die mit dem Auto Richtung über die Brücke nach Chicago rein.
Oh ja, wunderschön.
Mega, also wirklich, ich fand das auch krass, die haben das ja original gedreht, am ja. Original Schauplätzen, ein bisschen CGI muss trotzdem da gewesen sein, selbstverständlich, aber das haben sie für die damalige Zeit sehr, 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 sehr gut gemacht, also sieht wirklich echt atemberaubend und toll aus.
Die haben irgendwie 130 Oldtimer da an einem Sonntagmorgen, als da Chicago etwas leer gefegt war, haben die halt 130 so eine schöne Original-Oldtimer aus den 30ern da langfahren lassen, um diesen Shot hinzukriegen. Und mein erster Gedanke war auch, das kann doch nur CGI sein, wie kann man das denn hinkriegen? Aber es ist wohl sehr viel tatsächlich davon so gedreht. Wahrscheinlich nur im Hintergrund irgendwie noch die neueren Wolkenkratzer wegretuschiert.
Ja, aber viele, also Chicago ist ja eine alte Stadt und da ist ja recht viel von der alten Struktur ja noch erhalten. Ja. Also ich glaube, viel musste da nicht so digital raus retuschieren. Wahrscheinlich die ganzen Werbeschilder oder sowas, aber ansonsten.
Werbeschilder. Ja, na, du hast, Chicago war ja auch beim zweiten Batman von Nolan, ist ja in Chicago getreten. Du hast da eben schon so ein paar, du hast ein paar schöne alte Sachen, die nur richtig geil aussehen und du hast auch ein paar schöne Glas Skyscraper, die damit rumstehen. Also Chicago möchte ich auch irgendwann noch mal eine Reise machen, wenn wir es wieder dürfen.
Es geht weiter.
Ja.
Die beiden wollen erstmal den Herrn Nitti besuchen. Nitti, falls die Zuhörer das nicht wissen, der Nitti ist ja die rechte Hand von Al Capone damals gewesen.
Ja.
Rein de facto wäre dieses Treffen niemals möglich gewesen 1931, denn zu der Zeit war Nitti selber gerade im Knast. Genauso wie Al Capone. Also es wäre nicht möglich gewesen, dass man hätte hier treffen können, aber sei es drum, in dem Film passiert das eben halt. Und hierbei kommt raus, der Zuschauer erfährt, dass Tom Hanks bereits früher schon mal für die Organisation in Chicago gearbeitet hat.
Ja.
Und versucht hier wieder Fuß zu fassen. Allerdings mit einer kleinen Bitte. Er möchte sozusagen Narrenfreiheit haben, dass er den Connor Rooney, den Sohn von John Rooney, hier beseitigen kann, die für den Tod seiner Familie verantwortlich sind. Und da wird ihm von Nitti, der hier übrigens gespielt wird von Stanley Tucci,
yep.
Der übrigens eigentlich gar keinen Bock auf Gangsterrollen hatte, aber sich gesagt hat, Mensch, wenn der Mendes da macht, dann bin ich natürlich mit dabei. Wird ihm dann mitgeteilt so, nee, Junge, wir halten hier alle zusammen, wir sind hier Gangster, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Das kannst du nicht machen, wenn du das machst, dann bist du auf dich alleine gestellt, dann hast du uns aber alle gegen dich. Und was der Tom Hanks leider nicht weiß, ist, dass im Nachbarraum ja der Rooney schon sitzt oder beide Rooneys sitzen, das Ganze genau. mit anhören und dann eben halt auch wissen, alles klar, der will sich natürlich rächen, der taucht ja nicht einfach so ab. Das heißt also, die wissen, was jetzt zu tun ist. Und nachdem dann Tom Hanks wütend abdackelt, beratschlagen die, was er halt machen können. Und da kommen die ja dann schon auf die Idee, man könnte ja mal einen Killer auf die ansetzen, der dann irgendwann später, der erst, glaube ich, nach 50 Minuten oder so, taucht der erst auf, von Jude Law dargestellte Helen McGuire.
Ein richtig wunderbar ekelhafter Typ.
Auf jeden Fall.
Genau, die Rolle basiert so ein bisschen zum Teil auf einem berühmten Fotografen. Mhm. Hab gerade den Namen vergessen. Auch aus den 30ern, der irgendwie den Polizeifunk abgehört hat und deswegen oft als erster an der Stelle der Tote war und dort relativ bekannte Bilder geschossen hat als erster, teilweise bevor die Polizei überhaupt am Ort, vor Ort war, von Morden, von Leichen. Und da wird dann diese Rolle verschmolzen von so einer Art Presse, hinterfotzigen Pressefotografen. So wird er gleich etabliert, ne, am Anfang.
Mhm.
Wie der in so eine Mordszene kommt, einen Polizisten besticht, dass er mal seine Ruhe haben soll, hat, um die Leiche zu fotografieren. Fotograf stellt die Kamera auf und dann bewegt sich die Leiche aber noch ein bisschen und dann wird halt auch mal gleich nachgeholfen und ein schönes Foto gemacht. Und Jude Law sieht so richtig schön ekelhaft aus in dem Film. Viel, richtig blass, noch schlimmere Geheimratsecken, als ich sie habe. Und sieht aus wie so ein Wiesel. Also, was ich gelesen habe, ist, dass Cementis so, um einen Gegenpart zu dem wuchtigen Tom Hanks zu schaffen, Jude Law so ein rattenhaftes, nagetierhaftes Aussehen verpassen wollte. Mhm. Das kommt auch echt hin.
Das kommt auf jeden Fall hin. Jetzt habe ich aber eine Frage, weil du die Szene gerade angesprochen hast. Übrigens, wir haben jetzt hier einen ganz kleinen Sprung nur gemacht, aber das ist, glaube ich, okay. Der baut die Kamera auf, sieht aber, dass sich das Mordopfer, wo der Täter, der offensichtliche Täter, ja gerade kurz davor abgeführt worden ist, ja, sieht, dass sich das Opfer noch bewegt, geht hin und erstickt ihn. Und die Frage ist natürlich, warum er es tut. Ich habe zwar eine Theorie, aber was denkst du, warum macht er den da jetzt noch glatt? Weil der könnte jetzt einfach sagen, hey Leute, der lebt noch, kommt mal mit dem Sanitäter her.
Na, es gibt, ich hatte jetzt zwei Theorien. Die eine ist, er ist, wir wissen ja, glaube ich, da schon oder haben eine Ahnung, dass das der Auftragsmörder auch sein soll. Dass es halt auch ein Job war.
Aber der
und
Täter, der abgeführt wird.
Ja, ja, das ist irgendwie, dass er drauf, er arbeitet halt für die Mafia, dass er sicherstellen soll, dass der den Tod bestätigen soll, sozusagen. Ne?
Mhm.
Und deswegen nachhilft. Oder eben zurückzuführen auf diesen tatsächlichen Fotografen, dass der eben. Er muss halt eine Leiche verkauft sich halt besser als Pressefoto, als wenn der nicht, als wenn der noch leben würde.
Mhm.
Was hast du für eine Theorie?
Ich hatte eine ganz verrückte Theorie. Wenn der Fotograf ist und der früher fotografiert hat, ist es ja nur nicht so, dass du sagst, so, ich werde jetzt mal, der wird so natürlich einen Film haben, den man so hell belichten kann, also der halt sehr hell ist, einen hohen ISO hat, aber geschlossener Raum. Mit diesem Licht, das sieht scheiße aus, also musst du wahrscheinlich
der darf sie nicht bewegen.
Die Verschlusszeit muss der so tief wie möglich nur haben und das bedeutet, wenn der sich bewegt, verschwimmt das Bild und verwackelt das Bild. Also muss der ruhig da liegen und wenn er sich aber bewegt, hast du so eine Unschärfe mit drin.
Verdammt, zählt der nicht sogar noch irgendwie die Zeitrunde? Ich weiß gerade gar nicht.
Das kann sein halt. Und meine Vermutung liegt halt einfach nahe, ja, dass sozusagen dem Fotografie, es wird ja dann später ja dann auch nochmal thematisiert halt, dass er aus seinem Hobby ja einen Beruf macht halt, dass er sozusagen, damit das Foto perfekt ist, damit sich nichts bewegt,
ja,
er den jetzt kalt macht, damit das Bild dann halt am Ende halt auch scharf ist, damit er halt ruhig ist und keine Verwackler drin sind im Bild. Das ist zumindest meine Theorie.
Das würde auch passen, so dass der so als Widerling etabliert wird, der für das Foto dann einfach nur für den, ja, jetzt halt mal still hier fürs Foto.
Wäre natürlich mal eben trotzdem gewagt halt, als Filmemacher zu sagen, ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Menschen, die diesen Film sehen, Grundverständnisse von Fotografie haben.
Okay, es ist ja nicht nötig. Ich meine, der macht ein Foto, der Typ bewegt sich, also bringe ich den um, reicht das schon. Das ist vielleicht auch dann einfach der Insider-Gag.
Also ja,
die nächste Ebene für die Leute, die sich auskennen. Weil genau, es reicht ja auch so schon aus, um
den nicht zu mögen. Aber zum Charakterisieren klappt es natürlich wunderbar. Also ja, uns wird natürlich ganz schnell klar gemacht, mit was wir sie ja für jemanden da zu tun haben und dass der ja auch ein doppeltes Spiel spielt und unter anderem auch bekannt ist bei der Polizei und die bestechen kann. Das heißt also, jemanden, der mit verschiedensten Mitteln an sein Ziel kommt, das definitiv nicht gut sein kann.
Ja.
Funktioniert wunderbar. Genau. Im weiteren Verlauf des Films passiert jetzt Folgendes. Der Tom Hanks sagt sich so, okay, wenn das hier alles nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann müssen wir denen jetzt wehtun. Mit denen ist die Organisation gemeint, also die kriminelle Organisation in Chicago und im größeren Speckgürtel, wo wahrscheinlich dann halt auch der John Rooney mit dazugehört. Dass dort die Kassen von Al Capone, der sozusagen ja damals diese ganze Untergrundorganisation geleitet hat, um die Kassen erleichtert. Das heißt also, der fährt von Bank zu Bank und plündert dort die Al Capone-Kassen und raubt die halt aus und fragt auch explizit nur nach diesen Al Capone-Kassen.
Ja.
Genau, und das fliegt natürlich dann auch irgendwann auf. Das sorgt dann dafür, dass die nur wissen, alles klar, der hat jetzt nie die Banken halt und bei den letzten Banken oder der letzten Bank, die er noch hat, sind die schon leergeräumt, also das Al Capone-Geld ist weg. Allerdings wartet Jude Law dann halt schon auf Tom Hanks, um ihn hier das erste Mal sozusagen zu konfrontieren. Nee, ist nicht das erste Mal. Die waren vorher noch in diesem Diner. Ich hab die Diner-Szene vergessen.
Das, genau, da ist diese Diner-Szene vorher, das ist doch die, wo der Set-Designer irgendwie für viel Kohle da Originalstücke zusammengekauft hat.
Der hat dieses Ding, glaube ich, für ein paar tausend Euro gekauft, dieses ganze Ding, dieses Diner. 20.000 Euro hat dieses komplette Diner-Ding gekostet.
Ja, genau, das habe ich gelesen. Ich habe das so verstanden, dass er sich Einzelstücke zusammengekauft hat. Es war irgendwo nur so eine Zeile in der Trivia. Mhm. Aber auf jeden Fall, genau.
Hast du das bestimmt auch mit der HP-Soße gelesen, oder?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Man sieht tatsächlich dort, beim Film dachte ich mir so, Mensch, haben die es jetzt wirklich geschafft, hier noch Dings reinzumachen? Wie heißt hier?
Schleichwerbung?
Ja, wie heißt denn? Product Placement.
Ja, Product Placement, ja.
Genau. Und die haben da eine HP-Soße halt mit drinne. Und das Witzige ist, wenn du die Trivia dann halt liest, zu dieser Zeit hätte es die Soße dort da gar nicht gegeben. Die gab es nämlich nur in Großbritannien, aber nicht in den Staaten. Also hättest du die auch, wenn, dann auch nur irgendwo in Großbritannien sehen können, aber nicht dort. Genau. Nee, aber die Szene, da treffen die ja das erste Mal aufeinander in diesem Diner. Und da erzählt der Jude Law, der erzählt ja dann ja auch davon, dass er, also er hat ja so eine Kamera und da erzählt ja auch davon, dass er sein Hobby hier auch zum Beruf gemacht hat, dass das ja auch toll ist. Und Tom Hanks merkt relativ schnell, hier ist Gefahr im Verzug und ich mache jetzt hier gute Miene zum bösen Spiel und sorge dann dafür, dass ich hier abhaue.
Genau, das ist ganz geschickt Move nach draußen. Und das kriegt der Jude Law tatsächlich trotz seiner Wieseligkeit gar nicht mit. Was wollte ich denn sagen? Wenn wir bei der Diner-Szene sind, ist das ein guter Aufhänger. Sam Mendes hat ja gesagt, das ist ja an Edward Hopper, einem Maler, einem zeitgenössischen Maler aus den 30er Jahren USA, angelehnt hat. Und da ist ja auch das berühmte Bild, von dem ist ja dieses Diner von außen.
Mhm.
Und Edward Hopper insgesamt ist ja auch ein schöner, ich weiß nicht, ob das jetzt Realismus ist, also als was, welche Stilrichtung es zählt, ich kenne mich nicht so gut aus, da müsste jetzt die Jule dabei sein, die könnte das vielleicht sagen. Mhm. Aber die Bilder sind einem schon viel begegnet und ich finde die auch, die drei, vier, die mir einfallen von ihm, sind einfach sehr schöne, einprägsame Bilder. Und ganz bekannt ist halt dieses, ich glaube, in blauem Licht gehülltes amerikanische Diner, wo man auf diese Glasfassade schaut und die Leute da drin sitzen. Mhm. Beim schade, du sagst, Jule nicht da ist, die können dann vielleicht Parallelen ziehen zwischen dem Stil und wo das her, wo da vielleicht Ähnlichkeiten sind. Ich kann es nicht genau so sagen, weil ich finde, die Bilder von Edward Hopper finde ich bunter. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr von diesem entsättigten Bild in Road to Perdition beeinträchtigt, dass ich sagen würde, so sehr ähneln die sich jetzt erstmal nicht. Hm.
Hm. Hatte ich jetzt vorher nicht gelesen, aber gute Informationen. Und vielleicht können wir ja irgendwann mal demnächst live die Jule mal zu dem Thema befragen. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwie mal eine Möglichkeit.
Merken wir es mal. Ich hoffe, dass sie den Film jetzt noch anschaut. Mhm. Ich habe ihn ihr auf jeden Fall sehr nahegelegt. Dann können wir einen kleinen Exkurs machen. Kleine Abhandlung. Bekommt sie einen Spin-off, ein Feature, 15 Minuten lang bitte Parallelen zwischen Edward Hopper und Road to Perdition aufzeigen.
Genau. Jetzt kommt übrigens diese Szene oder beziehungsweise diese Szene mit dem Shootout dann irgendwann, also nach die Banken werden jetzt erst ausgeraubt und dann kommt es dann irgendwann halt auf ein Aneinandertreffen der McGuire, der ist gegenüber von so einer Bank in so einem Hotelzimmer und sieht das Ganze halt da kommt es dann halt zu diesem Shootout. Wobei der Jude Law schwer verletzt wird. Für mich sah das aus, als hätte da eine Kugel ins Gesicht bekommen. Mhm. Später sieht das aus, als hätte irgendwelche Granatsplitter abbekommen. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich auch nicht. Und ich hatte nicht die Zeit, nochmal zurückzuspulen. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, da nochmal so die Szene anzugucken. Es sieht eigentlich aus, als hätte der lauter Schrapnelle im Gesicht.
Ja, genau. Irgendwie so. Ganz, 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 ganz merkwürdig. Ja, das Ganze führt dann dazu, dass es ein Aufeinandertreffen irgendwann gibt. Und zwar Tom Hanks, die Szene ist grandios. Als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, meine Güte. Ich will nicht wissen, wie lange sie dafür gebraucht haben, wie lange sie gedreht haben. Aber im Abend eine Straße mit ganz vielen Laternen, Platzregen, also richtig starker Regen.
Ja.
Viele Männer im Trenchcoat, mittendrin Paul Newman. Wir haben schöne Weitwinkelshots, kurz gefolgt von Close-ups auf Gesichter. Tom Hanks kommt an mit einem Maschinengewehr und bringt alle um, bis auf Paul Newman aus dem Hinterhalt, schießt alle um. Das alles ist sehr, sehr stark ästhetisiert, in Zeitlupe gedreht. Ja. Die Musik dreht hier ganz krass auf und dann steht eigentlich nur Paul Newman gegenüber von Tom Hanks. Paul Newman sagt noch so, gut, dass du es bist und kein anderer. Und dann wird er halt erschossen. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz ikonische, dichte Szene. Auch wenn sie so fast schon überstilisiert ist, finde ich das nicht. Also ich nehme das nicht wahr, sondern ich nehme die wirklich mit all diesen ganzen Entscheidungen, die Sam Mendes hier getroffen hat, ist das für mich eine grandiose Szene. Also das ist sehr dicht an die Blade Runner-Szene im Regen mit Roy Batty. Auch grandiose Szene, könnte ich ständig sehen, ist ganz stark.
Ist echt, ja, die ist wunderschön und wie dann Paul Newman auch, während geschossen wird, mit dem Rücken die ganze Zeit im Regen zum Tom Hanks Maschinengewehr steht, ist einfach wunderschön. Wo du sagst, stilisiert im Grunde genommen, das was dann Robert Rodriguez in Sin City, da ist im Grunde genommen, hast du ja auch so dieses 30er-Jahre-Feeling und der hat es dann überstilisiert. Dieses 30er-Jahre dunkel, düster Feeling. Yeah.
Der hat einen ganz richtigen, war ja Comic, ne? Comic Relief draus gemacht, genau.
Der hat so richtig, also die Comic-Haftigkeit extrem auf die Spitze getrieben, während hier Road to Perdition da kurz vorher Schluss macht. Aber es ist halt wirklich, diese Szene ist wie ein einziges Gemälde. ist nicht einfach Kamera draufgehalten, sondern das ist, da sitzt jeder Regentropfen, ist da genau gesetzt.
Genau, und weil wir jetzt gerade dabei sind, weil das so ein schöner Shot ist, ist es auch vielleicht ein guter Moment, hier einfach mal über Conrad L. Hall zu sprechen, den Kameramann. Der ganze Film, wie ich schon gesagt habe, so stark visuell funktioniert. Und
ja.
Ich meine, dir ist das bestimmt auch aufgefallen, wenn Kamerafahrten sind, wenn die sind, dann hast du immer eine klassische Dolly, so als Parallaxe. Ne? Man fährt sozusagen immer mit Laufrichtung sozusagen einfach nur mit auf einer geraden Strecke. Wir haben zwei, drei Kranshots. Wir haben zwei Flugzeugshots haben wir noch mit drinne. Das war's dann aber auch schon. Ansonsten ist der Großteil des Films mit ganz einfachen Stativaufnahmen gedreht. Und da hat man ganz besonders wirklich auf das Licht und auf das Framing geachtet. Und wenn du den Film anmachst und egal an welcher Stelle du anhältst, das ist wie so ein kleines Gemälde. Die haben sich
du hast über geile Bildkomposition, ja, absolut. Geile Bildkomposition, egal wo du bist, schöner Aufbau, immer.
Ganz genau. Sam Mendes hatte in der Doku, die zu der DVD mit dazu ist, auch ein paar Worte verloren, hat auch gesagt, wir haben länger gebraucht, um den Film zu drehen, weil Conrad, was sagt er denn hier, Conrad mehr Zeit brauchte, um die Szene richtig einzurichten, auszuleuchten und das alles so ist. Und dann sagt er dann aber, und im Schnitt haben wir uns gefreut, dass wir uns entschieden haben, uns die Zeit zu nehmen, denn das war dann halt auch ganz einfach. Wir wussten ganz genau, was wir jetzt nehmen müssen und das ist die Einstellung, so hat es gemacht und so übernehmen wir das halt auch.
Ja.
Und das ist auch eine schöne Einstellung, sowas wird ja heutzutage so ja gar nicht mehr gemacht, wenn gerade digital gedreht wird, ist es ja einfacher, das halt relativ schnell alles zu machen und früher musste man sich eben halt dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen und ich fände es gut, wenn man heute auch wieder vorher viel nachdenkt, als am Set nur zu entscheiden und zu schauen und zu gucken. Und man merkt dem Film das an in jeder Einstellung. Toll komponiert. Da gibt es eine Einstellung, wenn die gerade in Chicago ankommen und die Straße nur langlaufen. Und das ist wirklich mit einem Teleobjektiv ist es gedreht. Und die beiden laufen da ganz weit im Hintergrund und trotzdem siehst du sie mittig scharf und so rausgestellt aus dieser ganzen Masse. So ein Shot zum Beispiel. Oder das halt im Regen. Das ganz grandiose Bilder. Und an dieser Stelle dieses klassische Filme machen, klassische Kameraarbeit, die er vorangetrieben hat in den ganzen Jahrzehnten, die er gedreht hat. Hier nochmal an der Stelle, da bin ich total in love. Also ich.
Der Film ist eine einzige Augenweite.
Und
kann man nicht anders sagen.
Mir ist da noch was aufgefallen und zwar ist dieser One-Shot aufgefallen in dem Film. Es gab einen One-Shot in relativ langen.
Was ist ein One-Shot?
One-Shot ist sozusagen eine Kameraeinstellung, sehr lange sozusagen. Wir fahren sozusagen.
Achso, du. Okay, ohne Schnitt, du hast eine Kameraeinstellung, die sich auch nicht. Heißt das auch, die darf sich nicht bewegen oder darf die Kamera schwenken?
Nee, es geht bloß darum, ich mache die Kamera an und auf Action geht's los und alles, was wir ab Action sehen, bis.
Ist ohne Cut. Schnitt.
Ganz genau, ohne Schnitt. Das, was wir sozusagen sehen, genau.
Das, was Cocktail für eine Leiche von Hitchcock für sich in Anspruch nimmt, zum Beispiel mit unsichtbaren Schnitten zu arbeiten, also wie ein einziger Longshot zu wirken. Ne, ein ganzer Film oder es gab ja diesen einen Film, wo die durch die Eremitage in St. Petersburg irgendwie fahren mit der Kamera.
Oder jetzt leider nicht gesehen. 1917, auch von Sam Mendes.
Oder von Sam Mendes 1917, genau, der steht ganz oben auf meiner Liste.
Darauf wollte ich nämlich jetzt auch hinaus, dass man nämlich auch schon merkt, halt, dass so bestimmte Sachen, gerade diese Longshots oder diese One-Shots, hier sozusagen ist ja auch einer drinne, als der Sullivan runter in diese Bar geht, wo er verraten werden soll. Diese vom Türsteher bis zu dem Chef, der da unten da halt sitzt, diesen dubiosen Mafia-Chef, der da unten da sitzt in dieser Kellerbar da, das ist sozusagen ein One-Shot.
Okay.
Stilistisches Mittel.
Ist mir in dem Fall nicht aufgefallen. Merke ich sowas, weil mich das auch immer fasziniert, gerade wenn dann schön gearbeitet wird, damit das Bild so zu kommen, also gerade wenn die Kamera sich viel bewegt, und man sich dann fragt, wie muss das eingerichtet werden, dass man dann keine Leute vom Film sieht oder wie schön das dann wie beim Theater halt alles ineinander laufen muss und jeder zur richtigen Zeit das Richtige spielen muss, wenn man den Ort wechselt, also gerade wenn man den Ort wechselt. durch Räume geht.
Da habe ich vielleicht eine Hörempfehlung. Und zwar habe ich das erst letztens wieder gehört. Und das ist ein Kollege, ein Leipziger Kollege. Das ist der Axel Rothe. Der hat einen Podcast, der heißt Kinepresso. Und bei Kinepresso lädt der Filmemacher ein, Kameramänner, Koloristen, Regisseure. Ja. Und einer hat in der vorletzten Folge, ich weiß leider gerade den Namen nicht, müsste jetzt kurz nachschauen, hat in der letzten Folge von seinem Film erzählt, der in One Take gedreht worden ist, in München, wie sie das gemacht haben. Erklärt er sozusagen, wie die das gemacht haben. Ich hau's in die Shownotes unten rein, verlinke mal die Sehr Folge und auch mal den Film, um welchen, den es da geht. Hau ich einfach in die Shownotes mit rein, da könnt ihr nachschauen. Das war sehr interessant, dem Ganzen mal zuzuhören. Wie haben die das eigentlich gemacht und wie haben die das geübt und geprobt und wie wurde es dann am Ende halt auch gefilmt? Sehr zu empfehlen. Hau ich euch rein und hier ein Gruß an den Axel von Kinepresso.
Super. Ja.
Okay. Ja.
Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht, wir könnten in der Story fortschreiten oder du möchtest noch was zu dem Herrn Kameramann Konrad L. Haus sagen?
Ich bin in Lauf, habe ich gesagt, also möchte ich das Ganze halt auch mit schließen und wir können, wenn wir irgendwann über Butch Cassidy oder Marathon Man oder sowas halt reden, können wir gerne noch über den Herrn Haus
groß,
reden.
So groß, also auch Marathon mit Dustin Hoffman war das, glaube ich, ne?
Genau, und Laurence Olivier als
ja, großartiger Film.
Genau, sind Sie außer Gefahr?
Großartig. Du mit deinen Zitaten, aber ich bin da raus. ich beneide dich darum.
Es ist ja auch ein sehr markantes Zitat, also das trägt ja dann auch im Schluss des Films, aber nicht so schlimm. nicht so schlimm. Wir sind eigentlich schon am Ende. Ich will ja noch nicht den ganzen Film wirklich im Detail durchsprechen. Wir haben nach diesem großen Shootout, den es da jetzt gab, und Tom Hanks hat ja jetzt auch noch den Sohn im Hotel ausfindig gemacht und den auch noch erschossen, sozusagen jetzt alles aus dem Weg geräumt und jetzt geht's ja ins Happy End.
Ja, ins Happy End, genau. Sie kommen endlich in Perdition an. In diesem Haus, das sie von einer Frau, die offenbar auch mitten im Gangster-Milieu drin ist, wie wir so, wenn ich das richtig verstanden habe.
War doch die Tante, irgendwie.
Die Tante? Ach, da habe ich was, ich vermische was, gerade. Genau, also eine Bekannte, deren Haus sie da unterkommen können am Michigansee. Michigansee ist ja riesig, man hat erst das Gefühl, es ist ein
Meer.
Das ist ein Haus am Meer. Mhm. Ne, also die sind ja, ist ja eher so groß wie die Ostsee, wenn nicht sogar größer, die ganzen Seen dort oben bei Chicago. Haus am Meer, aber schön so eine waldige Küste, fast dschungelhaft, aber eher halt nordische Bewaldung. Traumhaft, auch wieder dieses eher milchige, also neblige Bild. Man hat das Gefühl, es ist jetzt, da ist weder Sommer noch Winter. Mhm. Es ist irgendwie, der Junge spielt am Strand. Man denkt sich, okay, es wird warm genug sein, dafür, dass der am Strand rumläuft, hat jetzt keine Jacke an, aber gleichzeitig wirkt es irgendwie kühl, das Bild. Tom Hanks geht in das Haus rein, schaut seinem Jungen beim Spielen zu und wird erschossen. Mhm.
Ging es dir beim Schauen dieser Szene auch so, weil man sieht die ja sozusagen ja nur indirekt durch eine Glasscheibe durch, dass du immer geschaut hast, wo steht der jetzt? Wo ist der? Sieht man den schon im Frame irgendwo? Weil du weißt, da passiert jetzt was.
Ja, nee, ging mir nicht so. Ich habe erst, die Szene hat mich wieder auch einfach überrascht. Ich war total in dieses träumische Bild, wie der Junge da am Meer spielt, die Einstellung versunken und habe original so gedacht, so, oh, was ist denn das jetzt? Michigansee, ach, da muss ich hin. Da will ich jetzt, auch da möchte ich jetzt einen kleinen Urlaub verbringen vor einer Woche und lesen die ganze Zeit. Dann kommt die Szene, wo da Tom Hanks am Glas steht und dann, oh, na gut. nee, habe ich nicht geschaut.
Okay, also mir ging es halt so, dass ich dann wirklich echt das Frame für Frame abgesucht habe, aber Tom Hanks verdeckt ihn im Bild.
Also im Nachhinein hast du quasi nochmal so richtig du meinst jetzt im Nachhinein hast du nochmal schön gescrollt durch das Bild?
Nein, während ich geschaut habe, also er ist ja an dem Fenster und wir sehen, es wird durch die Fensterscheibe durchgefilmt, das heißt also der Raum, den restlichen Raum, den du ja eigentlich sonst sehen würdest, ist durch diese Spiegelung des Glases so ein bisschen blurry-mischig. Genau. Und ich habe versucht, diesen Anhaltspunkt zu finden, wo sehe ich ihn? Aber Tom Hanks verdeckt ihn sozusagen.
Ja.
Also wir.
Genau,
er steht halt direkt halt davor.
Wir können ihn nicht sehen.
Ja. Wird vermeintlich erstmal erschossen. Er lebt ja noch. Dann kommt ja der Sohn dann rein. Und der Sohn hat dann eine Waffe und schafft es aber nicht, den Killer hier umzubringen. Aber Tom Hanks richtet sich noch einmal auf, drückt ab und erledigt dann den Maguire.
Ja. Mit den Schrapnellen im Gesicht, wo man sich dann erstmal fragt, wo kommen denn die her, die Schrapnelle? Mhm. Genau. Und man hat wieder die Stimme aus dem Off von dem Kind. Das fängt ja auch mit der Stimme von dem Kind an, so dass man so am Anfang erstmal das Gefühl hat, dass die Geschichte wird aus der Kindperspektive erzählt, was ja nicht durchgehalten wird, sondern hat man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, aber eigentlich ist es nur die am Anfang und am Ende die Szene, das Kind halt.
Rahmenhandlung, ja.
Genau, als Rahmenhandlung und das Kind fährt dann, der hat jetzt ja Autofahren gelernt, fährt zurück auf die Farm, wo die Tom Hanks gepflegt haben.
Genau, das hatten wir zwar nicht erwähnt, aber.
Genau, das stimmt, das habe ich mich gerade gefragt. Zwischendurch, nachdem Tom Hanks angeschossen wurde, müssen die zwischenhalten mitten auf dem flachen Land im Nirgendwo und der Sohn geht zu einem Farmhaus hin und die pflegen dann Tom Hanks gesund und scheinbar freuen die sich an, die lassen denen auch ein bisschen was da und als dann Tom Hanks, Sullivan mit seinem Sohn losmacht und um seinen Feldzug zu Ende zu führen und da fährt der Sohn jetzt hin und da hört dann im Grunde genommen die Geschichte auf.
Genau. Und hier geht's auch, der letzte Schlusssatz ist, an diesem Tag hatte ich auch das letzte Mal eine Waffe in der Hand.
Ja.
Der Film hat ja natürlich dann doch eine Moral, ne? Hier wird ja dann auch mit so einer, ich sag mal, mit so einer Kette, mit so einer, mit dieser, ich sag mal, kann man so sagen, also der bricht ja sozusagen mit dieser Kette halt, sprich, also du wirst in Gewalt da halt rein erzogen und der Sohn könnte jetzt sozusagen, wenn der jetzt selber erschießt, also auch auf diese Pferde kommen, macht er aber halt nicht, er schießt ja am Ende halt nicht, er durchbricht diese Kette
genau.
Der Gewalt.
Das ist ja nochmal sehr interessant, weil nämlich relativ am Anfang, als die auf die on Tour gehen sozusagen, nachdem die Familie von den beiden, also die Mutter und der Bruder erschossen werden und die das erste Mal scheinbar miteinander zu tun haben, Vater und Sohn, der ältere Sohn Michael, da fragt ja der Sohn Michael auch der kleine Michael, den großen Michael, Tom Hanks, ob er ihn eigentlich genauso gemocht hat oder wie den anderen Bruder, der jetzt tot ist, oder ob er nicht eigentlich den Bruder mehr gemocht hat. Und die Antwort von Tom Hanks ist eigentlich, dass der andere Bruder irgendwie warmherziger war und dass der überlebende Bruder eben sehr nach ihm kommt. Also, dass er ihn sehr an sich selbst erinnert. Und da ist halt dann, dabei habe ich dann, als der Sohn mit der Waffe am Schluss dasteht, da stellte sich dann bei mir genau die Frage, okay, drückt er jetzt ab? Dann sagt der Film, ja, er ist wie Tom Hanks, wie Michael Sullivan und wird zum Gangster. Also, es ist dann die Schlüsselszene. Aber eben, er schießt nicht. Wie du sagst, es wird gebrochen mit der Familientradition und Tom Hanks freut sich offensichtlich somit durch Blicke ausgedrückt darüber, dass es nicht in die Richtung geht.
Das ist übrigens eine sehr schöne Szene. Da können wir sozusagen kurz vor unserem Fazit vielleicht auch nochmal hier die Arbeit von Sam Mendes nochmal ein kleines bisschen rausarbeiten. Also gerade diese Szene, die du beschrieben hast, eine von vielen, wo der Sohn, also die Reaktion, der Vater sagt ihm so, aber du kommst eher nach mir. Und der Sohn reagiert so drauf, dass wir verstehen, okay, das reicht mir jetzt gerade aus, dass du das sagst. Du bist mein großes Vorbild, wenn ich nach dir komme,
ja.
Dankeschön.
Ja,
genau. Und nur dieser Blick von dem Jungen reicht aus, dass ich verstehe, dass das bei ihm ankommt und dass er das gleiche Gefühl hat, was ich auch habe. Und Sam Mendes hat uns genau das mit einfachsten Bildern klar gemacht. Und die Arbeit mit den Schauspielern, die war auch toll. Also natürlich lenkt er unsere Blicke. Da gibt es so eine schöne Szene, die ist auch Caro aufgefallen, also meiner Freundin. Relativ am Anfang, sitzen die alle an einem Tisch. Da sitzt ganz viele Leute drum bei dieser Beerdigung. Mhm. Und da gibt es Blickwechsel zwischen Paul Newman, Tom Hanks und auf der anderen Seite den Daniel Craig. Die gucken sich an. Die haben sozusagen immer so eine Blicklinie. Du weißt ganz genau, alles klar, es geht nur um diese drei. Und das ist so toll gemacht. Das ist so gut gemacht. Der lenkt uns in eine Richtung. Und dann mit solchen einfachen Konfrontationssituationen und natürlich guten Schauspielern. Also sie müssen es ja halt ja auch bringen. Halt am Ende müssen sie ja dann liefern. Und das machen sie ja alles. Funktioniert wunderbar. Schafft er es, dieses Drama wunderbar zu inszenieren. Also ich bin sehr angetan. Und ich habe wirklich beim Sehen wirklich so gedacht, so, ist der Film jetzt ein bisschen drüber oder so nicht drüber? Und irgendwann habe ich dann für mich festgestellt, also das ist mir jetzt gerade egal. Also es funktioniert. Und jetzt auch im Nachhinein habe ich auch ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ich fühle mich nicht vom Film ausgetrickst oder so ein bisschen so, ich schubst dich jetzt in die Ecke und wir kleistern dich mit Musik zu und wir packen dich jetzt schön in Watte ein, sondern nee, der Film lässt mir selber noch genügend Raum zum Nachdenken, reininterpretieren und atmen und meine eigenen Schlüsse halt noch entwickeln und kaut mir nicht alles vor. Deswegen ich auch wirklich zum Schluss komme, das ist ein ganz hervorragender Film und ich bin richtig angetan. Und werde den auch häufiger sehen.
Der kommt auch nochmal auf jeden Fall auf die Liste. Der Film ist einfach großartig. Ich finde, es fehlt noch ein Stück zum absoluten Meister, also zu der Top-Ten-List, sage ich mal. Irgendwie fehlt noch, mir fehlen ein, zwei ikonische Sachen, die man jetzt bei Apocalypse Now hat oder beim Paten oder bei so den Filmen, die eigentlich Filme, die man sonst handwerklich auch auf die gleiche Stufe stellt, nämlich ganz nach oben, die dann aber noch so ein Quäntchen mehr Kante haben. Mhm. Ich finde das, ich weiß auch nicht, ob Tom Hanks zum Beispiel richtig besetzt ist bei dem Film. Das hab ich mir manchmal, bei manchen habe ich überlegt, nehme ich dem das jetzt ab? Der ist mir zu wenig Gangster eigentlich für das, was er sein müsste in der Rolle und kommt mir ein bisschen da. Also er ist halt für die bereuende Seite, für die sich um seinen Sohn kümmernde Seite und so absolut perfekt. Aber manchmal bin ich mir da nicht sicher, ob ich ihn jetzt in der Rolle, so gut er das natürlich spielt, ernst nehmen kann. So geil auch Paul Newman aussieht und so schön böse Daniel Craig und Jude Law spielen. Jude Law finde ich, glaube ich, noch derjenige, der am meisten so eine Ecke bietet, also irgendwas, sowas, was so richtig hängen bleibt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was du meinst, aber mir fehlt halt so ein einzelnes Bild, wo ich halt genau an diesem Film denke, wo ich sage, das macht den viel geiler als alle anderen Filme auf der Welt. Aber er ist nah dran. Also gerade diese Schlussszene zum Beispiel im Regen, die wir gesagt haben, die ist wirklich dicht dran, den Film zum Lieblingsfilm zu machen.
Also bei mir, der kriegt bestimmt nochmal die eine oder andere Sichtung. Was ich wieder festgestellt hatte, ich hatte jetzt auch bei der Vorbereitung einfach auch den Soundtrack laufen lassen. Ich mag ja wirklich das Händchen von Thomas Newman an Soundtracks, das mag ich halt einfach. Und ich kann mir fast vorstellen, dass Sam Mendes zu ihm gesagt hat, sag mal, kannst du dich an den Schluss von American Beauty erinnern? Ja, so eine Idee hatte ich auch schon. Das war doch so ein ganz melancholisches Thema, was du da gemacht hattest. Und auch wenn er jetzt gleich erschossen wird, haben wir aber nicht so aufgetrumpft. Und dieses melancholische Feeling, das hätte ich gerne bitte für den gesamten Film. Und das zieht sich durch den Film und diese melancholische Grundhaltung durch den Soundtrack, die sich so komplett so durchzieht, die finde ich, die bringt den Film nochmal auf ein nächst höheres Level, finde ich zumindest. Also das macht so ein bisschen emotionaler insgesamt. Und da finde ich zum Beispiel auch, dass Tom Hanks da gut reinpasst. Also der Film wäre eigentlich expliziter gewesen, war so angedacht. Und Tom Hanks hat aber gesagt, und Paul Newman übrigens auch, könnt ihr den vielleicht noch ein bisschen was rausnehmen da? Und da gibt es doch diese Kampfszene, diese Schussszene in dem Hotel zwischen Jude Law und Tom Hanks. Und da ist etwas beschwingtere Musik mit dabei. Also die ist eher ein bisschen fröhlicher, ja. Um da sozusagen das Harte rauszunehmen. Also der Film will nicht so hart sein. Er muss nur an einer Stelle mal hart sein, oder besser gesagt an zwei Stellen, aber ansonsten versucht er sich so das Level sozusagen so ein bisschen so runterzudrücken, dass ich nicht ganz so in den Kinosessel gedrückt werde. Weißt du, was ich meine?
Ja, dass der Film ein bisschen aufgeweicht werden sollte eben insgesamt und dass da deswegen Tom Hanks reinpasst, weil der einfach eine weiche Figur an sich ist.
Genau. Also es macht ihn sozusagen massenkompatibler und natürlich auch für ein größeres Publikum genießbarer, ne, wenn er jetzt nicht so kantig ist. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum du sagst, das ist jetzt nicht Pate-Niveau oder so. Und das, da gehe ich natürlich mit. Mhm. Aber so, sagen wir so, für einen Seelenbalsam, so für einen schönen Filmabend ist es genau der richtige Film. Und ich mag ihn halt gerne. Der kriegt halt einen kleinen besonderen Platz. Aber in meine Top-Liste der Filme ist er zwar nicht drin, aber er klopft da trotzdem so ein bisschen an.
Genau, so ähnlich geht es mir auch. Das habe ich noch. Aber jetzt mit Musik, du hattest ja vorher, bevor wir aufgenommen noch gesagt, Musik als Schlüssel zum Film. Das hast du mir jetzt quasi gerade erklärt, das wollte ich noch fragen. Ich habe noch ein was, was ich erst gelesen habe, was ich dann interessant war, ist, dass der Regisseur Wasser immer in Verbindung mit Tod zeigen wollte.
Das hat er geklaut.
Genau, da wollte ich von dir ein bisschen was wissen. Ich führe jetzt erstmal auf. Wir haben da klar die Szene im Regen, wo geschossen wird, die wir jetzt schon ausführlich erklärt haben am Schluss. Aber ich weiß gar nicht, ob am Anfang wird der Sohn am Wasser gezeigt, ob da jemand stört, ganz
am Ende. Da regnet es die ganze Zeit.
Da regnet es die ganze Zeit. Ganz am Anfang meine ich, wo der am Meer steht. Da weiß ich nicht, ob da ein Tod passiert, aber auf jeden Fall am Ende, als der am Wasser am Meer steht, kurz bevor sein Vater dann erschossen wird, dann irgendwie als in der Beerdigungsszene tropft Wasser aus dem Sarg, Leichenwasser oder sowas. Nicht Beerdigung, also in der Leichenfeier-Szene relativ am Anfang. Ja, der hat versucht, immer Wasser mit Tod zu verbinden oder den ankündigen zu lassen durch Wasser. Und wo hat er das geklaut?
Er hat es geklaut und zwar der Sergio Leone hat genau dieses Prinzip bei was? Spiel mit das Lied vom Tod.
Mann, ja, siehst du, das ist noch in, also den Film kann ich natürlich auch besprechen, da würde ich gerne noch viel lernen drüber. Das ist ein Spiel, man sieht vom Tod, ist einer derjenigen, die sich drum streiten, mein Lieblingsfilm zu sein.
Ah, okay. Mit wem streitet er sich da?
Das, da muss ich mal erstmal eine Liste zusammenstellen.
Okay.
Damit ich jetzt hier auch wirklich eine Creme de la Creme, es gibt einfach zu viele gute Filme. Aber das ist einer, wenn mich jemand nach einem Lieblingsfilm fragt, ist das, poppt der auf jeden Fall immer mit auf. Ich meine, da ist zum Beispiel dann auch Star Wars dabei oder sowas, wo ich dann sage, das ist einfach Qualität und da sind so viele Ecken drin in Star Wars, auch in den, also jetzt in der Originaltrilogie, aber das ist einfach vom Gefühl her, zum Beispiel jetzt mal. Aber vom Schönes Lied vom Tod steht, glaube ich, noch eine Ecke drüber, weil ich mag diese Langsamkeit in dem Film. Und natürlich so eine Sache wie mit diesem Wassertropfen am Anfang, wo du natürlich, ne, das ist so großartig.
Ja, also wie gesagt, ich hatte es auch gelesen, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Moment mal, das ist doch hier eisekalt geklaut. Im Film aber ist es mir dann auch wirklich aufgefallen. Es gibt noch eine andere Szene, die ich auch
Wasser? Ich überlege gerade, also ich versuche gerade den Film durchzugehen. Ich meine, da die Anfangssequenz ist klar, wo Wasser aus der da runtertropft, während die an der am Bahnsteig warten darauf, dass Charles Bronson, der Mundharmonika-Mann kommt, aber zum Beispiel als Henry Fonda, der die Familie erledigt, ist er überall trocken.
Du siehst doch gar nicht, wie die Familie erledigt wird.
Siehst du nicht, wie die Familie du siehst doch, wie die sterben.
Also du siehst doch bloß Mundharmonika, siehst du doch
eigentlich. Ich bin jetzt viel später bei der Szene, wo Henry Fonda durch das Feld geht, oder also wo Henry Fonda, weiß ich gar nicht, er fällt, zu lang nicht mehr gesehen, den Film. Also diese Familie, die auf der Farm da alleine ist, die wird doch da erschossen durch Henry Fonda. Später im Film irgendwann.
Ja, das geht aber auch mit einem Wasserglas oder sonst irgendwas. Du hast immer eine Nahaufnahme von Wasser. Darum geht's. Okay. Nur darum geht's. Das hast du hier.
Ja, genau. Auch. Und genau das habe ich jetzt versucht, mich zu erinnern, weil es mir halt so nicht aufgefallen ist. Aber das stimmt, ja.
Du weißt also immer, wenn jemand stirbt, wenn Wasser zu sehen ist im Frame vorher.
Gut, ich muss den Film nochmal schauen.
Genau. Eine Szene habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das ganz, ganz interessant fand. Ich hatte das auch irgendwann schon mal gesehen, aber hier, das hat nämlich Steven Spielberg dann hier geklaut. Achtung. Gewagte Theorie, gewagte These eigentlich. Und zwar, es gibt einen Carshot. Und zwar, Tom Hanks sitzt mit seinem Sohn im Auto in der Garage, kurz bevor die losfahren. Die sitzen nur im Auto und es wird von draußen nach drinnen gefilmt. Niemals ist die Kamera im Auto. Und wir hören aber den Sound vom Innenauto. Das heißt also, wir haben eine Distanz zu den beiden. Die beiden sind aber dicht und isoliert beieinander. Und das hören wir halt auf der Tonebene. Finde ich eine sehr spannende Entscheidung. Das hat Steven Spielberg in München geklaut. Übrigens spielt da auch Daniel Craig mit. Da gibt es eine ähnliche Szene, wo die unten im Auto sitzen. Und da ist genau das Gleiche halt. Nur, dass da halt dann noch ein bisschen mehr dazukommt, hat es auch genommen, um sozusagen die Situation hier sozusagen besser darzustellen. Also, dass die beiden halt dicht sind, dass wir aber erstmal noch ein bisschen außen vor sind, das nur von außen betrachten können. Fand ich ganz interessant, diese Beobachtung. Und Spielberg hatte das vorher so in der Form nicht gemacht, weil Spielberg eigentlich immer, vor allem auch früher, immer bei den Charakteren dran war, egal wo die waren, und immer auch mit reingegangen ist, wenn die drinne waren. Genau. Mehr habe ich nicht mehr. Das war eigentlich soweit alles, was ich aufgeschrieben habe. Mein Fazit habe ich schon vorweggegeben.
Du hast dein Fazit schon gemacht. Ich muss unbedingt noch Kataklysmen anbringen. Ein Album, das ich sehr mag von Kataklysmen. Serenity in Fire, wo bei dem Song Ambassador of Pain vorher ein Zitat aus dem Film kommt. Du kannst das, du bist der Zitatemeister.
Nee, ich kann das Zitat jetzt gerade tatsächlich nicht, aber
sehr gut, dann hört euch das Album an, denn ich bin kein Zitatemeister. Ich kann mir merken, dass etwas war, aber Inhalte kann ich mir irgendwie nie merken. Bei Mimosis, der Band, die wir zusammen hatten, hat mich dieser Song auch zu einem anderen Song inspiriert. Also das wusste ich bis heute Morgen, bis vor ein paar Stunden, als ich angefangen zu lesen, nicht, weil ich dummerweise den Film ja auch auf Deutsch geschaut habe, da ich die falsche Leihversion besorgt habe. Und habe das dann gelesen und habe mich tierisch gefreut. Mein Fazit habe ich ja auch schon mehrfach gebracht. Ich mag diesen Film einfach. Er ist nicht der geilste Film aller Zeiten, aber er möchte gern da in die Top 10 reinrutschen oder würde gern in die Auswahl für die Top 10 mit reinrutschen. Das klappt nicht ganz, aber er ist dicht dran. Und ist für fast die ganze Familie was.
Genau.
Der Film ist ein Erlebnis.
Würde sagen, haben wir es ja.
Ja, haben wir.
Super. Fred, war schön.
Ja, das war's.
Wir hören uns ja beim nächsten Mal mit einem ganz besonderen Special.
Genau, wir verraten nichts darüber.
Genau.
Wir planen da ganz eifrig dran.
Ja, geplant ist es schon, wir müssen es nur noch gut umsetzen, aber
so sieht's aus.
Ja, wir werden uns mal ein bisschen in andere Gefilde abgeben. Es wird ein bisschen romantischer, so viel kann man vielleicht schon sagen.
Ja, der Basti mag mich nämlich.
Sonst würde es diesen Podcast nicht geben. Genau. Wir haben bald unsere 25. Episode zu veröffentlichen. Und wir möchten ganz gerne auch ein paar Fragen von euch beantworten. Habt ihr irgendwas auf der Seele? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Irgendwelche Dinge, die wir beantworten können? Dann nehmen wir die mit in die 25. Folge noch mit rein. Ihr habt also nur ein bisschen Zeit. Wir freuen uns natürlich immer gerne über Feedback und Kommentare. Für die iTunes-Hörer, gebt uns doch mal eine Bewertung. Wir krepeln immer noch rum mit den paar Bewertungen, die wir da haben, aber es hat auch noch niemals irgendwas Schönes zu uns geschrieben. So ein bisschen Feedback wäre irgendwie schon sehr nett. Das ermutigt ja dann halt auch. Und wenn es eben halt auch nicht gut ist und nicht schlimm, dann können wir uns wenigstens noch verbessern. Das war's.
Und wir können ja sehen, wie viele Leute die Episode downloaden. Wir sind jetzt nicht der Top-10-Film, einer der Top-10-Film-Podcasts von Deutschland oder weltweit. Aber es sind genug, dass wenigstens 2-3 Leute scheinbar den Krams hier hören.
So ist es.
Bitte.
Fred, das war schön.
Bitte. Ja, das war's. Ich wünsche dir einen schönen Männertag. Nach diesem Männerfilm gibt's dann hoffentlich bald ein Männerbier. kein Männerbier, dann gibt es hoffentlich ein anderes gutes Getränk, das dich einen wunderschönen sonnigen Tag erleben lässt und genießen lässt. Sehr schön.
Bis dahin,
bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ready?
Ja, Freddy is ready.
Ach, scheiße. Schön.
Du bist schon mal in der richtigen Stimmung.
Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Hier ist wieder so, ach, ich mach's gleich nochmal.